Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Heute mit Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Wir hier im Hörsaal, wir suchen für euch jede Woche spannende Vorträge aus der Wissenschaft. Querbeet von Astrophysik über Rechtsextremismus bis Psychologie. Und manchmal sind wir auch dort, wo Wissenschaft tatsächlich stattfindet. An den Unis und auf Konferenzen. Dieses Jahr waren wir zum Beispiel an der Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und dort haben wir euch gefragt, welche Themen ihr gerne mal im Hörsaal hören wollt.
Ich habe gerade bei dem Gespräch mit Emilia Reuk hat sie einen Begriff genannt, Epistemizide. Da ging es darum, dass man während der Aufklärung gezielt Wissen vernichtet hat. Also sie sprach dann da von Hexenverbrennungen und von Wissen von Frauen über Frauen, intuitives Wissen und sowas. Und das würde mich total interessieren.
Das ist Jennifer, sie ist 27 und Lehrerin. Und sie hat sich einen Vortrag über Epistemizide, über die Vernichtung von Wissen gewünscht.
Wer kann wissen? Wer darf sprechen? Wessen Wissen wird gehört? Welches Wissen wird auch verstanden und welches wird zum Verschwinden gebracht? Ganz zentral, das ist nicht nur eine individuelle Frage, sondern eine systemische. Das heißt, welches Wissen wird verallgemeinert, verschriftlicht, weitergegeben und kanonisiert, wenn wir an Wissenschaften denken? Und auf welchen Grundlagen Annahmen und welches Wissen nicht? Vernichtungsprozesse von Menschen im großen Maßstab waren notwendigerweise auch Vernichtungsprozesse von Wissensweisen, Lebensweisen, kulturellen Errungenschaften, um etwas anderes, nämlich die europäische Norm, durchzusetzen. Also was hat Gewalt mit Wissen und Wissenschaft zu tun und warum ist es sinnvoll, hier nicht nur von Macht zu sprechen, sondern tatsächlich den starken Begriff der Gewalt zu verwenden?
Claudia Brunner ist unsere Rednerin heute im Hörsaal. Sie ist Politikwissenschaftlerin am Zentrum für Friedensforschung und Friedensbildung an der Uni Klagenfurt und sie forscht zu epistemischer Gewalt, also zur Vernichtung von Wissen. In ihrem Vortrag erklärt Claudia Brunner, wie epistemische Gewalt wirkt und welche 5 großen Vernichtungsprozesse von Wissen es gab. Einer davon ist die Hexenverfolgung im Mittelalter. Ihr Vortrag heißt Von epistemischer Gewalt zum Epistemizid. Und sie hat ihn am 28. September für den Hörsaal gehalten.
Guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung, im Podcast Hörsaal von Deutschlandfunk Nova zu sprechen. Ich spreche hier aus dem Landesstudio Klagenfurt, das ORF. Und ansonsten, ja, spreche ich von einer Position aus, die sich an einer Schnittstelle definiert zwischen Friedens- und Konfliktforschung, politischer Theorie, institutionelle Bildungsforschung und aus einer feministisch-postkolonialen, intersektionalen Perspektive. Was das alles bedeutet, wird hoffentlich in meinem Vortrag klar. Es geht um die 3 zentralen Begriffe der Disziplin, in der ich ausgebildet wurde, Macht, Gewalt und Herrschaft, um epistemische Gewalt und auch noch etwas ausführlicher um den umstrittenen und nicht so ganz gängigen Begriff des Epistemizid, nachdem Deutschlandfunk Nova und der Hörsaal konkret angefragt wurde von einer Hörerin. Ich möchte diesen Begriff der epistemischen Gewalt in die 2 anderen Begriffe von Macht und vor allem Herrschaft, einen Begriff, der relativ aus der Mode gekommen ist, in der öffentlichen und wissenschaftlichen Debatte einbetten. Ich spreche darüber, dass es notwendig ist, Gewalt weiterzudenken, erkläre hoffentlich gut die zentralen Begriffe epistemische Gewalt und Epistemizid, verorte das Ganze in der Theorie der Kolonialität oder kolonialen Moderne. Und ich hoffe, es bleibt noch Zeit, dann ein bisschen über einen möglichen Umgang mit dieser doch herausfordernden Problematik zu sprechen. Nämlich, was tun wir, wenn epistemische Gewalt ziemlich umfassend und ziemlich überall ist, wenn wir ihr entgegenarbeiten wollen. Zum ersten Punkt, warum sollen wir Gewalt weiterdenken? In der öffentlichen Debatte, aber auch im Fachdiskurs wird Gewalt oft sehr eng gedacht. Und ein Schlüssel für die Beschäftigung mit Gewalt, den man sich sowieso suchen muss, wenn man sich damit auseinandersetzt, ist für mich die Frage nach dem Wissen. Ich möchte Gewalt weiterdenken, nicht um zu relativieren, was einem da oft vorgeworfen wird, sondern um zu relationieren, also zueinander in Beziehung zu setzen. Warum? Wenn wir Gewalt denken, öffentlich und wissenschaftlich sprechen, ist das meist ein Verständnis von Gewalt, die ist anderswo im globalen Süden, anderswer, die Terroristen zum Beispiel, und auf jeden Fall anders was, also etwas, was nichts oder nicht viel mit Wissensproduktion zu tun hat. Wir unterscheiden gängigerweise zwischen Ordnungszerstörung und Ordnungsbegründung. Und im Englischen und in romanischen Sprachen ist das auch leichter verständlich. Violence and Power. Im deutschen Begriff der Gewalt fallen genau diese zwei Dimensionen ineinander. Gewalt ist Ordnungszerstörung, aber auch Ordnungsbegründung. Und von dort aus über das Verhältnis von Wissen, Wissenschaft einerseits und Gewalt auf der anderen Seite nachzudenken, erachte ich als sehr produktiv. Wir verfügen in den Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften über zahlreiche weite Gewaltbegriffe, die sehr nützlich und sehr produktiv sind. Jeweils an den Rändern ihrer Disziplinen entstanden, kennen wir zum Beispiel strukturelle Gewalt von Johann Galtung, kulturelle Gewalt, symbolische Gewalt, auch sehr bekannt von Pierre Bourdieu, normative Gewalt von Judith Butler, diskursive, sprachliche, visuelle, langsame Gewalt, aber eben auch epistemische Gewalt. Und epistemische Gewalt ist der Begriff, um den es mir heute zentral geht, um auch Epistemizid zu erklären. Also was hat Gewalt mit Wissen und Wissenschaft zu tun? Und warum ist es sinnvoll, hier nicht nur von Macht zu sprechen, sondern tatsächlich den starken Begriff der Gewalt zu verwenden? In meiner Auseinandersetzung mit diesem Konzept, das wir insbesondere seit Gayatri Spivak aus Ende der 80er bzw. 90er Jahre kennen, habe ich mich in Feldern bewegt, die ihrerseits keine tragenden, traditionsreichen Disziplinen repräsentieren, sondern aus sozialen Bewegungen, aus sozialen Kämpfen hervorgegangen sind. Das verwundert daher auch nicht, dass insbesondere dort die Auseinandersetzung mit dem Verhältnis zwischen Wissensproduktion und Gewaltverhältnissen besonders lebendig ist. Das ist einerseits die Friedens- und Konfliktforschung, allerdings die schwächste von den dreien. Zweitens die ganze feministische Debatte aus vielen Disziplinen und letztlich post- und dekoloniale Perspektiven. Ich will sozusagen den Begriff des Epistemischen, der sehr abstrakt klingt, vereinfachen. Das heißt nichts anderes als das, was mit dem Wissen zu tun hat, mit Erkenntnis, aber auch mit Wissen im Allgemeinen, ist griechisch, episteme. Und den Begriff der Gewalt, der uns so einfach und eindeutig erscheint, möchte ich verkomplizieren. Die Frieden- und Konfliktforschung versteht unter epistemischer Gewalt eigentlich nur eine Abweichung von einer Norm, die grundsätzlich gewaltfrei ist. Also wenn, dann sind das irgendwie mentale Mauern und Forschungslücken im Wissenschaftssystem oder es handelt sich um ein Dialogdefizit. Und grundsätzlich nimmt man an, dass das Symbolsystem Wissenschaft gewaltfern, gewaltfrei, möglicherweise sogar gewaltüberwindend funktioniert. Diese Tradition ist relativ arm an Auseinandersetzung mit diesem Verhältnis, weil sie auch stark von Politikwissenschaft und verwandten Disziplinen geprägt ist. Feministische Theorie hat sich seit ihren Anfängen mit dem Verhältnis von Sprechen, Schweigen, Hören und Gehörtwerden auseinandergesetzt. Es gibt hier verwandte Konzepte wie das der epistemischen Unterdrückung und der epistemischen Ungerechtigkeit. Und mit viel Bezug auf die bereits genannte Gayatri Spivak und deren berühmt gewordenes, kanonisiertes Werk »Kann die Subalterne sprechen?« geht es ganz viel um koloniale Repression und postkoloniale Repräsentation, also die Vertretung und das Sprechen für. Die Kernfragen bei der Frage nach epistemischer Gewalt sind eigentlich, wer kann wissen, wer darf sprechen, wessen Wissen wird gehört, welches Wissen wird auch verstanden und welches wird zum Verschwinden gebracht. Ganz zentral, das ist nicht nur eine individuelle Frage, sondern eine systemische. Das heißt, welches Wissen wird verallgemeinert, verschriftlicht, weitergegeben und kanonisiert, wenn wir an Wissenschaften denken, und auf welchen Grundlagen und Annahmen und welches Wissen nicht? Eine weitere starke Debattentradition rund um epistemische Gewalt, die stärkste, ist die der post- und dekolonialen Theoriebildung. Ganz zentral hierfür ist die Feststellung, dass die Erfindung des Anderen, die Veranderung, wie Julia Reuter das so schön nennt, zwischen Wissen und Gewaltmonopol entstanden ist. Das heißt, in der Zeit der Herausbildung der modernen Nationalstaaten, wie wir sie heute als normal und selbstverständlich erkennen, haben sich auch die Wissenschaftssysteme herausgebildet und Episteme herausgebildet und das eine hat mit dem anderen zu tun. Das heißt, die Erfindung des anderen ist ganz eng verkoppelt mit der Konstituierung des Selbst, dieser dominanten Sprechposition, aus der Wissen auch als verallgemeinerbar, universalisierbar, als wahrlegitim und gültig gilt. Die zentralen Referenz, nicht nur Begriffe, sondern Theoretisierungen dieses Verhältnisses liegen in Kolonialismus, Kapitalismus und, wie einzelne Stimmen auch betonen, Militarismus. Und zwar in einer 500-jährigen Geschichte dieser Entstehung der modernen Nationalstaaten von heute. Vandana Shiva spitzt das wunderbar zu in ihrer definitorischen Annäherung an epistemische Gewalt. Sie sagt, epistemische Gewalt ist Gewalt gegen das Subjekt, ebenso wie die Objekte des Wissens, Gewalt gegenüber denen, die das Wissen benutzen und schließlich auch Gewalt gegen das Wissen selbst. Das werde ich im Weiteren noch erläutern. Das heißt, vor diesem Hintergrund von 500 Jahren Kolonialismus und nicht nur 200 Jahren, wie postkoloniale Theorie das betont. Vor diesem Hintergrund von 500 Jahren Kolonialismus, Herausbildung der modernen globalen Weltordnung ist epistemische Gewalt zu betrachten aus dieser Perspektive. Und auch die Frage des Epistemizids und ein weiterer Begriff, den ich nicht ausführlich erläutere, aber ins Spiel bringen möchte, die epistemische Monokultur. Also wenn wir an die sogenannte Lingua Franca, ist der schöne Begriff Englisch, denken, es ist schön, dass wir uns weltweit unterhalten können in Englisch, aber dass Englisch die Lingua Franca geworden ist, hat natürlich auch mit Kolonialismus zu tun und mit Dominanzsystemen und mit Geopolitik im großen Sinne. Was also ist die koloniale Moderne, vor deren Hintergrund, so wie ich argumentiert habe, im Anschluss an Post- und dekoloniale Theorie, es Sinn macht und nützlich ist, über epistemische Gewalt nachzudenken? Die koloniale Moderne als Begriff, als Konzept des Theorie ist eine ziemliche Herausforderung für den liberalen Mythos von Gewaltfreiheit, insbesondere der ganzen Domäne von Wissen und Wissenschaft. Wie schon erwähnt, postkoloniale Theorie hat ungefähr den Zeitraum von 200 Jahren im Blick, weil sie beginnt, kritisch über Wissensproduktion und Gewalt nachzudenken, so ab dem Punkt der Aufklärung und sich vor allem auf den Süden und Osten bezieht, also auf den afrikanischen und asiatischen Kontinent. Dekoloniale Theorie argumentiert, Europa hätte sich nie global kolonial ausbreiten können in dieser Form, wenn es nicht vorher sich schon in den Amerikas verfestigt hätte mit dem kolonialen System, das die Grundlage war für die Herausbildung auch des kapitalistischen Weltsystems, ein Begriff von Immanuel Wallerstein. Das heißt, wir müssen nicht erst 1789, also mit der Französischen Revolution, beginnen, darüber nachzudenken, was Kolonialität und Kolonialismus bedeutet, sondern eigentlich schon mit 1492, das steht so typologisch für die sogenannte Entdeckung der Amerikas von Kolumbus, wie das euphemistisch gerahmt wird. Wenn wir diese 500 Jahre von Kolonialismus als Hintergrund für die gleichzeitige Entwicklung von Wissenssystemen und politischen Systemen und auch ökonomischen Systemen unserer heutigen Gesellschaft heranziehen, müssen wir zugeben gewissermaßen, dass Wissenschaft auf der einen Seite und Gewaltverhältnisse auf der anderen Seite nicht voneinander zu trennen sind. In Vorträgen mit echtem Publikum zeige ich dann gerne eine Folie der Humboldt-Universität zu Berlin, wo ich auch meine Promotion erarbeitet habe. Viele von Ihnen werden unter den Linden und dieses Gebäude kennen. Dort sitzen zwei ganz berühmte Männer auf ihren sehr bequemen, ja, beinahe Thronen, nämlich die Humboldt-Brüder, Wilhelm Humboldt und Alexander Humboldt von, selbstverständlich Alexander, der Naturwissenschaftler, Forscher, Weltreisende, der sozusagen für diesen Teil der Wissensproduktion steht, und Wilhelm von Humboldt als Gelehrter, auf dessen Bildungsideal wir uns ja auch gerne noch positiv beziehen heute. Diese beiden Figuren sozusagen prototypisch zu verorten, nicht nur in Aufklärung, Fortschritt und Zivilisation und Wissenschaftsentwicklung, sondern auch in diesem 500 Jahre dauernden System von Kolonialismus, das sich bis heute fortsetzt, bedeutet natürlich eine größere Kontextualisierung und erlaubt uns nicht mehr, Wissensproduktion als völlig frei von Gewaltverhältnissen und Ausbeutung zu beurteilen. Die koloniale Moderne ist der Begriff, der aus dekolonialer Theorie kommend das Argument stark machen will, dass mit dem Begriff der Moderne nicht alles gesagt ist. Mit Moderne oder Modernität verbinden wir Dinge wie Vernunft, Fortschritt, Aufklärung, Linearität, auch die Linearität von Zeit, Entwicklung, Demokratie und nicht zuletzt die ganze Domäne von Wissen und Wissenschaft in Abgrenzung zu vormals religiösen Wissenssystemen. Damit einhergeht eine ganz starke Verbindung mit der Idee und Praxis einer sogenannten zivilisatorischen Überlegenheit und aus Sicht der Friedens- und Konfliktforschung natürlich interessant, immer auch gekoppelt mit diesen Ideen von dort ist die Gewaltlosigkeit zu Hause, potenziell auch die Gewaltfreiheit und auch die Ressource für Gewaltüberwindung in Abgrenzung zu allem, was davor war, problematisch war oder anderswo ist, weit weg und problematisch, gewaltförmig ist und überwunden werden muss. Dekoloniale Theorie sagt, das ist nicht die ganze Geschichte. Es gibt eine sogenannte koloniale Unterseite, nämlich die Kolonialität. Also als zweiter Teil von Modernität müssen wir Kolonialität lesen lernen, denken lernen und vor allem zunehmend aussprechen. Und das Konzept der Kolonialität teilt sich in drei Teile. Das sind natürlich Typologisierungen, die ich aber kurz vorstellen möchte, um es ein bisschen besser verständlich zu machen. Diese Theorietradition spricht von der Kolonialität von Macht, von Wissen und von Sein, also einer sozialen, einer epistemischen und einer ontologischen Dimension. Und das Hauptargument, die Welt, wie wir sie heute vorfinden, mit ihrer global organisierten kapitalistischen Herrschaftsordnung, ist entlang von einem nicht nur epistemischen Rassismus-Sexismus, erkläre ich noch, geprägt. Also das ist die Baseline, die Grundlinie der Weltordnung ist dieser Rassismus und Sexismus, der uns bis heute begleitet und der Macht, Wissen und Sein durchzieht. Was ist nun diese Kolonialität der Macht? Insbesondere Walter Mignolo und Annibal Quijano argumentieren mit vielen anderen, in dieser Kolonialität der Macht der sozialen Dimension haben sich vor allem Kapitalismus als alleiniges Ausbeutungs- und Wirtschaftsmodell durchgesetzt. Der Staat, der moderne Staat, wie wir ihn heute kennen, als allein anerkannte Autorität zur gesellschaftlichen Organisation. Und ganz wichtig für unsere Frage nach epistemischer Gewalt und Epistemizid, Eurozentrismus als alleingültige Wissensweise. Die Kolonialität des Wissens, also die Ebene der Gewaltnormalisierung, die Mesoebene, zusätzlich zu dieser Makroebene der Gewaltordnung, kommt der Frage von epistemischer Gewalt noch ein Stück näher. Hier geht es vor allem darum zu argumentieren, dass in diesen 500 Jahren Kolonialismus Wissenssysteme eingeführt wurden und sozusagen alleingültig gemacht wurden, die die Welt fragmentieren und klassifizieren. Und nicht nur das, sondern auch in diesen Dualisierungen von Wissen und Welt immer auch Hierarchisierungen versteckt sind. Wir kennen das von der Schwarz-Weiß-Metaphorik, männlich-weiblich. Also das zieht sich durch unsere gesamte Denkweise eigentlich, Dualität und Hierarchisierung. Und nicht nur der Dinge selbst, sondern auch der Formen des Wissens über die Dinge. Feministische TheoretikerInnen haben das den God-Trick genannt, also die Idee. Und den zweiten Punkt führe ich hier mit ein. Der God-Trick bedeutet die Idee, dass man sich abheben, entkoppeln kann von der sozialen Realität, von oben auf diese blicken und Erkenntnis und Wissen generieren, ohne irgendwie verortet zu sein. Also weder sozial noch körperlich noch politisch verortet zu sein, dort, von wo aus man Wissen produziert. Das heißt, wir haben es mit einer, viele Fremdworte kommen jetzt, partikularen Universalisierung zu tun und der Monopolisierung von privilegierten Standpunkten. Das heißt, etwas wie die Menschenrechte, das ist ein sehr anschauliches Beispiel. Es ist gut, dass wir sie haben. Ich spreche auch in keiner Weise mich dagegen aus. Aber post- und dekoloniale Kritik und feministische Kritik hat deutlich gemacht, dass Menschenrechte nie für alle gegolten haben und auch heute nicht für alle gelten, weil sie in ihrer Genese ganz stark an den Rassismus und Sexismus ihrer Zeit gebunden waren. Die Menschenrechte, die Droits de l'Homme, galten für waffentragende, weiße, bürgerliche, besitzende, kranke, erwachsene Männer. Olympe de Gouges hat die Déclaration des droits de la femme proklamiert, also die Rechte der Frauen, und sie hat dafür mit ihrem Leben bezahlt. So viel zum Sexismus und der Ausgrenzung von Frauen. Aber natürlich wurden auch rassifizierte Verhandelte nicht in die allgemeine Menschenrechtserklärung, also dann später 48 schon, aber in die ersten Formulierungen nicht aufgenommen. Und diese Trennung finden wir bis heute. Die dritte Ebene, Kolonialität des Seins, geht noch tiefer. Das ist sozusagen die philosophische Argumentation, dass wir auch es mit einer ontologischen Kolonialität zu tun haben. Also das Sein selbst von Kolonialität geprägt ist. Insbesondere Nelson Maldonado Torres argumentiert hier, dass Vernichtung immer schon die Möglichkeitsbedingung war für die kolonialkapitalistische Expansion. Das heißt, das Paradigma des Krieges und der Gewalt war immer schon grundlegend zur Herstellung von Herrschaftsordnung. Und das beruht auf der grundsätzlichen Unterscheidung zwischen Menschen, für die es zu kämpfen gilt, für die es Ressourcen auszubeuten gilt, und jenen, die man dafür vernichten kann oder auf die man verzichten kann. Das heißt, Vernichtung und Krieg ist die Grundlage nicht nur des imperialen Denkens, sondern auch unserer sozialen Ordnung bis heute. Das ist sehr, sehr kurz zusammengefasst, die Kolonialität von Macht, Wissen und Sein. Zum Begriff des Eurozentrismus möchte ich gerne noch ergänzen. Der ist zwar schon recht bekannt, aber in Bezug auf epistemische Gewalt, was bedeutet dieser Eurozentrismus, der sich als universalisiertes eurozentrisches Wissenschaftsmodell durchgesetzt hat? Wir haben es mit der Unsichtbarmachung der Forschenden und des Prozesses der Forschung zu tun. Das von oben und von außen beobachtbare soziale Leben wird atomisiert, unverbunden, verstanden, ausdifferenziert. Also es ist die Grundlage von Teilen und Herrschen. Wir gehen von einem radikalen Dualismus aus, der eine Trennung von Objekt und Subjekt vollzieht. Die Entkörperung, die Entortung, die Entsozialisierung von Wissensproduktion ermöglicht überhaupt erst diese imperiale Behauptung von Universalität und Objektivität. Und auch schon erwähnt, aber das ist sehr wichtig, die dem übergeordnete Vorstellung eines gesellschaftlichen Evolutionismus nach europäischem Vorbild und ein unaufhaltsamer Fortschritt macht Wissenschaft natürlich zum, Zitat, Herrschaftsdienst. Epistemische Gewalt besteht also nach Annibal Quijano und verwandten Denkern in der selektiven Aneignung kultureller Errungenschaften von Kolonisierten im Dienst des Kapitalismus, in der Unterdrückung alternativer Wissenspraktiken, Sinnstiftung und Subjektivitäten, die diesem Ziel entgegenstehen, und auch im Zwang zum Erlernen der Dominanzkultur. Und hier kommt wieder die Frage der epistemischen Monokultur ins Spiel, die bei Weitem nicht nur eine historische Frage ist. Ich hoffe, dass ich über diesen schnellen Durchritt durch Zugänge zu epistemischer Gewalt und das Konzept der Kolonialität den Übergang geschafft habe, für Sie nachzuvollziehen, den nächsten Begriff, nach dem explizit gefragt wurde, nämlich Epistemizid, der ja doch recht stark zuspitzt. Wir kennen das aus politischen Debatten. Also wenn eine Gesellschaft der anderen vorwirft, es hätte einen Genozid gegeben, sind das natürlich sehr, sehr intensive, heftige Auseinandersetzungen. Und auch der Begriff des Epistemizid ist ebenso wie epistemische Gewalt auch in der Fachdebatte umstritten. Er bezeichnet die Vernichtung von Wissens- und Lebensweisen, also mehr als nur epistemische Gewalt, sondern wirklich auch dieses kollektive, massenhafte Ereignis mit Genoziden auch einhergeht. Das versuche ich im nächsten Schritt zu erläutern und anhand eines speziellen Epistemizids noch ein wenig auszuführen. Der Begriff wurde insbesondere geprägt von Boaventura de Sousa Santos, aber diese Debatte ist sehr lebendig, viele haben sich dazu geäußert. Der Untertitel eines Buches von ihm lautet Justice Against Epistemicide, also Gerechtigkeit gegen den Epistemizid, und es beschreibt auch schon die deutliche Positionierung dieser Forschungsrichtung und Theorie und Tradition, die mit ihrer Wissensproduktion nicht behauptet, irgendetwas objektiv zu befragen und zu sammeln und zu sichten und zu sortieren, sondern ein starkes Argument zu machen, ausgehend von den Ungerechtigkeits- und Ausbeutungsverhältnissen der Gegenwart, für Wissensweisen, Lebensweisen, auch politische Organisationsformen anderer Art, die mehr Gerechtigkeit und mehr Würde für alle Menschen auf dieser Welt ermöglichen. Santos sagt, es gibt keine globale Gerechtigkeit ohne globale kognitive, ich würde ergänzen, epistemische Gerechtigkeit. Und er macht nochmal den starken Punkt, dass wir von einem 500 Jahre dauernden Teaching the World sozusagen ausgehend von dieser Annahme des eurozentrischen Exzeptionalismus, also dieser Ausnahmeposition Europas, und hier ist immer auch Euroamerikas zu denken, Europa also nicht im kontinentalen, territorialen Sinne allein, sondern auch im epistemischen Sinne. Und dieses 500 Jahre Teaching the World mit Eurozentrismus gibt uns eigentlich keine vernünftigen, kann man sagen, und keine befriedigenden Antworten auf die wichtigen Fragen, die die Menschheit und die Welt derzeit umtreiben. Stichwort Kapitalismus, Klimakrise, Kriege. Es gibt davon genug. Seine Kritik richtet sich nicht nur an konservative Gesellschaftstheorie, sondern vor allem auch an die Frankfurter Schule, die sogenannte kritische Theorie, die nämlich auch die antikolonialen und andere Befreiungskämpfe auch ihrer Zeit völlig außer Acht gelassen hat. Dekoloniale Theorie denkt noch stärker als postkoloniale Theorie von antikolonialer Theorie aus. Also Namen wie Césaire, Fanon, Dubois, Senghor und andere sind da wichtig, die zum Teil auch tatsächlich in antikolonialen Kämpfen selbst aktiv waren, nicht nur als Theoretiker, sondern auch an der Waffe, was natürlich für Wissenschaftsproduktion eine gewisse Herausforderung darstellt. Dieser Epistemizid, also die massenhafte Vernichtung von Lebensweisen und Wissensweisen, ist auch verbunden bei Santos mit dem Begriff des Abgrunds, einer tiefen Kluft. Webb Dubois hat das die Colorline genannt, da geht es vor allem um Rassismus. Das heißt, es wird beständig ein Abgrund hergestellt oder wurde 500 Jahre lang hergestellt von Norm und Abweichung, materiell, kognitiv, epistemisch, zwischen der alten und neuen Welt, zwischen wahr und falsch. Und vieles an Wissen und an Leben wurde als inexistent erklärt oder als nicht würdig erklärt oder auch als nicht intelligibel, also nicht verstehbar erklärt. Wir haben sozusagen nicht mit Alter-Egos zu tun, mit rassifizierten und sexualisierten Alter-Egos, sondern mit Subalternen, also Menschen, die sozusagen unter der Norm der Menschlichkeit verortet werden. Er bringt dann noch zwei Dichotomien ins Spiel. Er sagt, in Europa haben wir es eigentlich mit einer Dichotomie zwischen Regulierung und Emanzipation zu tun. Und hier wird zwischen Menschen und Dingen unterschieden im Lauf der Geschichte. Und über Emanzipation und Regulierung werden diese Kämpfe ausgehandelt und man kann sich im europäischen Denk- und politischen System emanzipieren aus unterdrückten Verhältnissen, wohingegen in den Kolonien die Dichotomie immer nur zwischen Aneignung und Gewalt bestanden hat, weil man für dort zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Dingen unterschieden habe und nicht zwischen Menschen einerseits und Dingen andererseits. In dieser Kluft dazwischen finden die kolonialen Kämpfe statt und findet auch Wissensproduktion statt, die natürlich als nicht intelligibel erscheint von der einen Seite des Abgrunds aus. Er spricht hier auch nicht nur von der historischen kolonialen Vergangenheit, sondern auch von der Gegenwart, von Guantanamo, von Organhandel, von Menschenhandel, von der Illegalisierung von Geflüchteten, von modernen Formen der Sklaverei, wo immer noch die Dichotomie von Aneignung und Gewalt existiert, an eine radikale Exklusion und Nicht-Existenz. Denken wir nur an die gegenwärtige Debatte um Menschen, die übers Mittelmeer flüchten und dort ertrinken, oder die ganze damit zusammenhängende Debatte über wessen Leben ist sozusagen wert, in der Festung Europa eingelassen zu werden und welches nicht. Es geht also eigentlich nicht nur um die Definition eines Ausnahmezustands als solchen, sondern auch um das Erkennen, dass dieser Ausnahmezustand immer auch konstitutiv ist für das, was als normal, richtig, wahr und gut gilt, gewissermaßen. Ramon Gross-Fauguel ist ein zweiter Autor, der sich ausdrücklich zu diesem Begriff des Epistemizids geäußert hat. Und er argumentiert, dass in den ersten 150 bis 200 Jahren des kolonialen Projekts vier rasch aufeinander gefolgte Genozide stattgefunden hätten, die zugleich auch Epistemizide gewesen seien. Also die Vernichtung von Menschen im großen Maßstab und auch die Vernichtung von Wissensbeständen, alternativen Existenzweisen, kulturellen Errungenschaften und so weiter. Und diese vier Genozide, Epistemizide, auf die ich gleich zurückkomme und einen fünften ergänze, sind konstitutiv für die bis heute nachwirkenden epistemischen und vielen anderen Privilegien Europas, insbesondere seiner weißen christlichen Protagonisten wie Theoretikerinnen aus dem feministisch-marxistischen Spektrum ergänzen. Diese vier Genozide, Epistemizide finden eben in der Theorie sogenannten langen 16. Jahrhundert statt. Also wir haben die zwei Kennziffern, ich habe schon 1789 erwähnt, das nicht, sondern ich gehe ein bisschen zurück. 1641 ist so das Datum, das mit Descartes verbunden wird, mit diesem berühmt gewordenen Ausspruch, ich denke, also bin ich, also dieser Trennung von Objekt und Subjekt, von Geist und Körper und der Möglichkeit, aus sich selbst heraus Erkenntnis zu gewinnen, das steht für die Entwicklung der modernen Wissenschaften und Denkweisen. Das ist der Endpunkt dieses langen 16. Jahrhunderts in dieser theoretischen Erzählung. 1492 Kolumbus, die Unterwerfung, Eroberung der Amerikas, steht am anderen Ende. Wir haben es also nicht nur mit einer kopernikanischen Wende zu tun, wird argumentiert, sondern auch mit einer kolumbianischen im Sinne von, wir müssen Bezug nehmen auf Kolumbus, auf diese koloniale Expansion in die Amerikas, die frühe Expansion, um dieses lange 16. Jahrhundert und die parallelen Genozide, Epistemizide zu verstehen. Welche sind das nun? Jetzt wird es ein wenig konkreter. Das ist keine abstrakte Theorie, sondern man bezieht sich hier auf erstens die Vertreibung, Vernichtung und zum Teil Konversion von Juden und Jüdinnen und Musliminnen auf der Iberischen Halbinsel in der sogenannten Reconquista, also der Rückeroberung, wo man versucht hat, Territorium, Identität der Menschen und religiöse Identität und politische Identität sozusagen auf einen Nenner zu bringen, also eine Frühform der Herausbildung von Nationalstaat, wenn man so will. Argumentiert wurde diese Vernichtung, Vertreibung und später Konversion von den anders religiösen Juden, Jüdinnen und Musliminnen mit der sogenannten Limpieza de Sangre, der sogenannten Blutreinheit. Also noch stark theologisch gerahmt. Wer darf vernichtet werden, wer kann vertrieben werden, wer konvertieren? Ziemlich zeitgleich, nämlich innerhalb weniger Wochen nach Ende dieser Reconquista, begann die Expansion in die Amerikas und die indigenen Bevölkerungen in den Amerikas wurden von den europäischen Kolonisatoren als sehr fremdartige Wesen betrachtet, weil man sie nicht als anders religiöse, so etwa wie Juden und Muslime auf der Iberischen Halbinsel betrachtete, sondern annahm, sie hätten keinen Gott, keine Religion, daher auch keine Seele. Das war die zentrale Frage der sogenannten Debatte von Valladolid, wo sich viele Gelehrte 50 Jahre lang in Europa den Kopf darüber zerbrochen haben, ob diese Wesen denn eine Seele hätten. Das war nämlich die Grundlage, um zu entscheiden, ob man sie vernichten darf oder konvertieren kann. Also die Argumentation, immer noch religiös, aber zunehmend biologistisch, naturwissenschaftlich werdend, später, als die Plantagenwirtschaft in Amerikas aufrechterhalten werden musste und massenhaft millionenweise schwarze Menschen aus dem afrikanischen Kontinent verschleppt wurden, um in Sklaverei gehalten zu werden und diese Plantagenwirtschaft zu betreiben im Dienste der europäischen Kolonisatoren. Und hier wurde zunehmend nicht mehr religiös argumentiert, sondern mehr und mehr auch biologistisch, naturwissenschaftlich, und die Rassentheorien haben sich entwickelt, um das auch mit zu begründen. Das sind natürlich große Bögen, historisch nicht immer ganz exakt von mir jetzt benennbar in diesem schnellen Durchritt, aber ich denke, es ist doch sehr überzeugend, diese Verdichtung der Vernichtungsprozesse für eine Theoretisierung von epistemischer Gewalt und Epistemiziden und für deren Verständnis, nicht als Ausnahme, sondern als gewissermaßen konstitutiv für unser gegenwärtiges Weltsystem zusammenzudenken. Also wir haben die vermeintliche Blutreinheit, wir haben die Frage nach der Seele, wir haben die Frage nach Race, also Rasse, mehr und mehr naturwissenschaftlich argumentiert. Wir haben jetzt schon die Iberische Halbinsel, die Amerikas und Afrika. Aber wir haben auch Vernichtungs- und Verfolgungsprozesse in Europa selbst zeitgleich, die heute ein bisschen exotisiert werden, auch filmisch, literarisch dargestellt, nämlich die Verfolgung von Frauen und HeretikerInnen, es waren auch Männer dabei, aber überwiegend Frauen, entlang der Frage ihrer Sexualität, die sogenannte Hexenverfolgung, auf die ich dann noch näher eingehen werde. Diese vier Vernichtungsprozesse von Menschen im großen Maßstab waren notwendigerweise auch Vernichtungsprozesse von Wissensweisen, Lebensweisen, kulturellen Errungenschaften, um etwas anderes, nämlich die europäische Norm, durchzusetzen. Die Begründung, warum diese Zeit sozusagen legitim ist, heranzuziehen aus dekolonialer Perspektive, ist, dass die Welt, wie sie heute aussieht, das kapitalistische Weltsystem, immer noch nach diesen Regeln funktioniert. Nach diesem Rassismus, Sexismus, der dieser Organisation von Welt- und Herrschaftsordnung zugrunde liegt, in der Ressourcenallokation, in der Verteilung von Rechten, in der Verteilung auch von Eigentum und Reichtum und auch in der Ausbeutung von natürlichen Ressourcen. Und das ist ein sogenannter fünfter, man kann hier nicht unbedingt Genozid sagen, aber ein fünfter Epistemizid, ein fünfter Vernichtungsprozess, den insbesondere feministische Theoretikerinnen diesem Denkmodell hinzugefügt haben. Nämlich die Frage, wie hat sich in diesen 150, 200 Jahren dieser massiven politischen Prozesse, die auch epistemische Prozesse waren, und natürlich ökonomische und soziale, wie hat sich unser Verständnis von Natur und von Ressourcen, allein der Begriff der Ressource kommt eigentlich erst aus dieser Zeit, wie hat sich das verändert? Weg von einem ganzheitlichen Modell von Natur, die mit dem Menschen verbunden ist, hin zu einer Ressource, die man ausbeuten kann und soll. All diese Prozesse dieses Kolonialismus schon in der frühen Phase waren die Grundlage, damit sich später Europa überhaupt sozusagen als ökonomische, politische, soziale Norm und Zentrum der Welt auch etablieren konnte. Und es war natürlich auch eine materielle Frage, so viel Reichtum anzuhäufen in dieser sogenannten neuen Welt, um ausgehend von der sogenannten alten Welt, sich den Rest der Welt auch noch unter den Nagel zu reißen. Ich sage das auch so polemisch zugespitzt, weil wenn Sie Weltkarten ansehen, die die komplette Kolonisierung der Welt abbilden, am Höhepunkt des Kolonialismus, dann sind das tatsächlich über 95% der Weltkarte, die von europäischen Ländern dominiert sind. Die sogenannte Dekolonisierung oder das Ende des Kolonialismus ist historisch-politisch gesehen noch nicht lange her. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben die Dekolonisierungsprozesse ihren Abschluss gefunden. Und es gibt TheoretikerInnen, die zu Recht sagen, nun ja, wir können sagen, Kolonisierung ist zu Ende, das stimmt aber für gewisse Teile der Welt auch gar nicht. Fragen Sie indigene Bevölkerungen in den Amerikas, ob sie von einem Ende des Kolonialismus sprechen wollen. Fragen Sie Menschen in der Westsahara oder vielleicht auch in den besetzten palästinensischen Gebieten. Kolonialismus ist noch existent, allerdings im Großen und Ganzen gilt er als abgewickeltes politisches System. Aber, und ich komme nochmal zurück, Kolonialität ist der Begriff, der verwendet wird in der Debatte. Kolonialität hält an. Das heißt, das Erbe, das politische, soziale, epistemische, auch zum Teil affektive, emotionale Erbe aus dieser Zeit ist immer noch da. Ich komme jetzt nochmal zu dieser Erklärung dieser Jahreszahlen, ja, 1492, 1641 und 2023 sozusagen von heute aus betrachtet, dieses lange 16. Jahrhundert, um vielleicht nochmal deutlicher zu machen, was nun diese Vernichtungs- und Gewaltprozesse mit der Frage des Epistemischen, der Wissensproduktion zu tun haben, um auch den Begriff des Genozids, Epistemizids nochmal verständlicher zu machen. Diese Autoren argumentieren, dass dieses Cogito ergo sum, dieses Ich denke, also bin ich von Descartes, eigentlich nur denkbar ist, weil vorher ein Ich erobere, also bin ich stattgefunden hat in den Kolonisierungsprozessen. Und das Bindeglied zwischen diesem Ich erobere, also bin ich und dem Ich denke, also bin ich, sind die Vernichtungsprozesse selbst. Ich vernichte, also bin ich, benennt das Nelson Maldonado Torres. Er sagt, dass erst dieses Ich vernichte, also bin ich, die soziohistorische und strukturelle Bedingung dafür bildet, das eine mit dem anderen zu verschränken. Daraus erklärt sich auch die Widersprüchlichkeit, dass der als aufgeklärt geltende Universalismus bis heute Hand in Hand geht mit rassifizierter und sexualisierter Ausbeutung, Vernichtung, Benachteiligung, Unterdrückung. Also die Tatsache, dass wir eine allgemeine Erklärung der Menschenrechte haben, die grundsätzlich für alle Menschen gilt, ist richtig und gut und wichtig, aber gleichzeitig finden die Ausschlüsse und die Vernichtungsprozesse in dieser Logik statt, die das Erbe von 500 Jahren Kolonialismus ist und sich in Kolonialität bis heute äußert. Wie schon erwähnt, möchte ich am vierten Beispiel der sogenannten Hexenverfolgung in Europa den Begriff des Epistemizids noch ein wenig ausführen. Das wichtige Argument darin ist, dass die Betrachtung der sogenannten Hexenverfolgung vor diesem Hintergrund von Kolonialismus auch das Verbindungsglied darstellt und diesen immer mit Schrägstrich zusammengeschriebenen epistemischen Rassismus, Sexismus nochmal klarer macht. Das Argument insbesondere von Silvia Federici, einer feministisch-marxistischen Historikerin, ist, dass in der Reconquista, in der Eroberung der Amerikas und in der Versklavung von Afrikanerinnen sich Gewaltpraktiken gewissermaßen bewährt haben, die in Europa an den Frauen und Heretikern, vor allem an Menschen verübt worden sind, die für eine alternative Epistemologie und auch alternative Lebensweisen zum expansionistischen Christentum gestanden sind. Wenn wir an Hexen denken in Europa und an deren Verfolgung, an den Epistemizid, also die Vernichtung von Wissen, denken wir oft an Wissen über Sexualität und Reproduktion, das gewissermaßen der katholischen Kirche nicht in den Kram gepasst habe, aber auch Wissen über Heilung und Gesundheit und Krankheit. Das ist aber noch nicht alles. Es geht eigentlich bei dieser Verfolgung und Vernichtung von Hexen, argumentiert Federici, auch darum, Menschen zu verfolgen, die sich langsam gegen sich verändernde Produktionsbedingungen und Lebensbedingungen in Europa gewehrt haben. Bekannte Diskriminierungspraktiken, die es ja vorher schon gegeben haben, haben sich insbesondere gegenüber bestimmten marginalisierten Frauen in diesem Jahrhundert zwischen 1550 und 1650 intensiviert und zu den bekannten Hexenjagden ausgeweitet. Diese Widerstandsformen bestanden in einer Arbeitsverweigerung gegen den Frondienst und auch einem Widerstand gegen den Waffendienst und damit in Zusammenhang stehend auch der Verweigerung sexueller Reproduktion. Das war natürlich nicht nur ein epistemisches und theoretisches Problem, sondern auch ein massiv soziales und politisches. Das heißt, diese Menschen wurden vor allem auch deshalb verfolgt, marginalisierte Frauen am Rande der Gesellschaft, insbesondere widerspenstige Menschen, weil sie sich der beginnenden Logik einer frühen kapitalistischen Produktionsweise oder deren Vorformen gewehrt hätten. Das wären, so Federici, erste mittelalterlich-proletarische Widerstandsformen gewesen, vor allem gegen die Leibeigenschaft, den Frondienst und den Waffendienst. Man darf auch nicht vergessen, dass die Verweigerung der sexuellen Reproduktion vor dem Hintergrund eines massiven Männermangels nach den Pestepidemien und Kreuzzügen im Mittelalter tatsächlich ein demografisches Problem auch für die Eliten dargestellt hat. Umso wichtiger war es, diese devianten Subjekte sozusagen zur Rechenschaft zu ziehen mit den absurdesten Mitteln, wie wir wissen. Federici argumentiert also, diese ursprüngliche Akkumulation, die Voraussetzung für die Entwicklung von kapitalistischer Ausbeutung, ist nicht nur über die Ausbeutung von Arbeitskraft und die Konzentration von Kapital erfolgt, sondern vor allem auch über die Anhäufung von Unterschieden und Spaltungen, wie sie es nennt, innerhalb der Leibeigenen und später der Arbeiterklasse, sodass Hierarchien, die auf Geschlecht, auf Rasse oder auf Alter beruht haben, für die spätere Klassenherrschaft und die Herausbildung des modernen Proletariats konstitutiv geworden sind. Vor diesem Hintergrund nochmal über Hexen nachzudenken, macht natürlich ganz anders Sinn, als sie nur als sexuell auffällige oder widerspenstige Frauen am Rande der Gesellschaft zu betrachten, die immer auch eine gewisse Attraktivität im öffentlichen, medialen oder auch vielleicht im kulturellen Diskurs haben. Das heißt, sie sind verfolgt und ermordet worden, wenn ihre Lebensweise als Widerspruch gegen Autorität und als Anstiftung zu sozialem Unfrieden verstanden worden sind. Das heißt, man muss diese Frage der Verfolgung von Frauen und Heretikerinnen auch in einem nach Foucault biopolitischen Sinn verstehen in der Herausbildung der modernen neuzeitlichen Gesellschaft in Europa. Aus diesem spezifischen Verfolgungs- und Vernichtungsprozess, so Federici und andere frühe Marxistinnen, Feministinnen, die in der dekolonialen Debatte nur sehr am Rand zitiert werden, interessanterweise, aus diesen Prozessen ist schließlich auch das bürgerliche Ideal der passiven, keuschen, wortkargen Ehefrau hervorgegangen, das die Geschlechterpolitiken der kommenden Jahrhunderte in Europa ebenso wie in seinen Kolonien prägen sollte. Man könnte sagen, es ist in den Folterkellern und im Angesicht der Scheiterhaufen erfunden worden, als komplementäres Bild zum naturalisierten, indigenen, schwarzen Bild der unterprivilegierten Frau in den Kolonien. Das heißt, dies und jenseits des Atlantiks wurden sexualisierte ebenso wie rassifizierte Körper nicht nur mit religiösem, sondern zunehmend auch mit wissenschaftlichem Eifer zur Quelle von Unheil erklärt und mit brutaler Gewalt vernichtet. Das ist auch ein Element dieser Epistemizide, Genozide. Federici und andere argumentieren, dass diese Vernichtungsprozesse in der sogenannten neuen und der sogenannten alten Welt enormen Einfluss aufeinander genommen haben. Und, wie sie zeigen, kommen die Protagonisten, und da kann man getrost im sogenannten generischen Maskulinum sprechen, nicht nur aus der Kirche, sondern zunehmend auch aus dem politischen Feld. Sie argumentieren, dass die Versklavung in Übersee, also die anderen Vernichtungsprozesse, die genannten, und die sogenannte Hexenverfolgung in Europa als räumlich entfernte, aber epistemisch und politisch eng miteinander verwobene Experimentierfelder der herrschenden Klassen betrachtet werden können, in denen neue Formen von Arbeitskontrolle und Repression ausgeübt wurden. Das heißt natürlich, dass der Kampf gegen den rebellischen Körper hier wie dort sich als Terrain der Etablierung auch neuer Wissensformen und Wissenspraktiken angeboten hat. Dieser Zusammenhang erklärt nach Federici auch, wie es möglich sein konnte, dass Diskurse von Vernunft, Rationalität und Fortschritt, die dann später in der Aufklärung ganz wichtig geworden sind und ja auch heute für unser Wissenschaftsverständnis sehr wichtig sind, mit einem so massiven Angriff auf den als deviant, also abweichend markierten Körper korrespondierten, in den Kolonien auf Indigene, auf den Plantagen, auf versklavte schwarze Menschen und in Europa selbst vor allem auf Frauen, aber auch auf andere verarmte und marginalisierte Menschen am Rande der Gesellschaft. Dieser vierte Genozid, Epistemizid, der, wie gesagt, in der Debatte immer nur am Rande genannt wird, erweitert und vertieft aus meiner Sicht das Verständnis der drei zuvor genannten zentralen religiös bzw. anthropologisch argumentierten Vernichtungsprozesse mit Rasa, Race, weil, wenn wir die Kategorie Geschlecht hinzunehmen zur Kategorie Race, Rasse, wird die sogenannte Intersektionalität, die Verwobenheit, die gegenseitige Konstituierung von Rassismus und Sexismus noch einmal deutlicher sichtbar. Der sogenannte fünfte Vernichtungsprozess ist, was ich erwähnt habe, die Transformation des Naturverständnisses. Auch hier sind frühe Feministinnen wie Maria Mies, Carolyn Merchant oder auch Federici nochmal wichtig, die nachzeichnen, wie die Natur ausgebeutet wurde und unter weiße, europäische und immer auch privilegierte männliche Herrschaft gebracht wurde, während zugleich marginalisierte Frauen in Europa unterworfen und privilegierte domestiziert wurden und in den Kolonien in Übersee umso mehr ausgebeutet und auch vernichtet wurden. Das heißt, das Verständnis von Geschlecht und von Race ist Hand in Hand gegangen mit einem Wandel des Naturverständnisses. Alles, was sozusagen Natur, was nicht dem männlich-weiß-bürgerlichen Ideal des vernunftbegabten, erkenntnisfähigen imperialen Subjekts entsprochen hat, sondern was im Gegensatz dazu entworfen wurde. Schwarze Menschen, Frauen und eben auch die Natur als Ressource, die auszubeuten ist. Wir haben es mit einem grundlegenden epistemischen Wandel zu tun, der mit ökonomischen und politischen Prozessen der europäischen Expansion Hand in Hand gegangen ist. Carolyn Merchant argumentiert hier noch sehr spannend, dass der Aufstieg der Naturwissenschaften im 17. und 18. Jahrhundert nicht mit der kolonialen Eroberung zu trennen ist und der Wandel des Naturverständnisses hier ganz zentral eingelagert ist. Also sie war eigentlich die erste Autorin, die das umfassend diskutiert hat. Und ganz zentral nochmal, ich wiederhole mich schon ein wenig, aber ich möchte noch einmal bringen, eben der Wandel vom Verständnis von Natur als mit dem Menschen zusammenhängender lebendiger Organismus zur Vorstellung eines Vorratslagers an Ressourcen, das es mit immer effizienteren mechanischen Apparaturen und Techniken auszubeuten gelte, was wir ja bis heute haben, dieses Verständnis. Mit der Moderne und dem Paradigmenwandel hat sich das Bild der zu unterwerfenden, zu kontrollierenden Natur gewissermaßen versinnbildlicht, auch im weiblichen Körper, und übertragen auf die zu unterwerfende neue Welt und auf alle Lebensbereiche ausgeweitet und universalisiert. Maria Mies nennt es, der Untergrund des kapitalistischen Patriarchats oder der zivilisierten Gesellschaft verdankt sich also der Unterordnung von Frauen, Natur und Kolonien. Sie benennt das auch in einem Satz gemeinsam. Zugleich wurden diese Unterwerfungen aber immer auch als zivilisatorischer Fortschritt, als Kulturleistung, als Herrschaftstechnik und als Machtanspruch einer ganz spezifischen Minderheit gerahmt, die sich eben nicht nur in Taten manifestiert hat, sondern auch in den Vorstellungswelten und in zunehmenden Selbstverständlichkeiten über andere Wissensweisen. Alle diese Autorinnen beziehen sich auch auf ein sehr illustratives Beispiel, das vielleicht auch zum Verständnis dienen kann, dieser Argumentation, nämlich dem, ich würde es heute Folterhandbuch nennen, den sogenannten Hexenhammer, von dem haben viele von Ihnen sicher schon gehört, 1486 erschienen, also nur wenige Jahre vor Kolumbus' Aufbruch ins vermeintliche Indien in der deutschen Stadt Speyer. In diesem Hexenhammer finden sich Beschreibungen, wie Frauen zu drangsalieren, zu bearbeiten sind, um ihnen sozusagen Wahrheit zu entlocken oder auch die Geheimnisse der Natur zu entlocken. Und das kann man auch als Folterhandbuch für den Umgang mit den Indigenen in den Amerikas betrachten, wie man aus Reiseliteratur aus der kolonialen Zeit nachvollziehen kann. Das heißt, es wurde ein ähnliches Verständnis auf Frauen in Europa und die Indigenen in den Amerikas angewendet und später auch auf schwarze Menschen. Und interessant ist auch, worauf die Feministinnen hinweisen, dass Denker wie Descartes, Bacon oder Baudin sowohl das eine als auch das andere vehement vertreten haben. Also sowohl die Kolonisierung und den Umgang mit den Indigenen als auch die sogenannte Hexenverfolgung in Europa und zugleich als Vordenker von Aufklärung und Fortschritt ins europäische kollektive Gedächtnis der modernen Philosophie eingegangen sind. All diese feministischen Autorinnen aus den späten 80er Jahren betonen die materialistische Dimension dieser ineinandergreifenden Prozesse deutlich stärker als in der späteren dekolonialen Debatte. In der dekolonialen Debatte wiederum ist der große Benefit, also der Nutzen dieser Auseinandersetzung, denke ich, dass auf diese Dimension des Wissens viel stärker fokussiert wird, womit wir auch ein stärkeres Argument machen können für die Nützlichkeit eines Konzepts von epistemischer Gewalt und für die Anerkennung von Epistemiziden als konstitutiv für unsere heutige Gesellschaftsform und unsere Wissensweisen. Ich komme an ein Ende. Nochmal zurück auf Ramon Grosfoguel mit einem Zitat, das das auch nochmal sehr gut auf den Punkt bringt. Er hat es auf Englisch geschrieben, ich versuche es auf Deutsch direkt zu übersetzen, um es besser verständlich zu machen. Er sagt, in den letzten 520 Jahren des, Achtung, Wortmonster, europäisch, euro-nordamerikanisch, kapitalistisch, patriarchal, modern, kolonialen Weltsystems, also in diesen 520 Jahren, haben wir uns bewegt von einem Paradigma des Konvertiere zum Christentum oder ich kann dich umbringen im 16. Jahrhundert, zu einem zivilisiere dich oder ich bringe dich um im 18. und 19. Jahrhundert, die große Mission zivilisatrice des Kolonialismus, zu einem develop or I kill you, also entwickle dich oder ich bringe dich um oder du kannst getötet werden im 20. Jahrhundert, der ganze Entwicklungsdiskurs, und gegenwärtiger zu einem demokratisiere dich oder ich bringe dich um am Anfang des 21. Jahrhunderts. Und da können wir natürlich ganz massiv denken an die auch von Europa und der NATO und USA mitgetragenen Kriege in Afghanistan und im Irak, wo ganz stark auch mit Demokratisierung und vor allem auch mit Frauenbefreiung argumentiert wurde. Was ist also der nächste Schritt in diesem fortschreitenden 21. Jahrhundert? Das geht über Großvogel hinaus, ein Begriff, an den ich denke, ist die Resilienz, der nun in aller Munde ist. Also müssen benachteiligte Bevölkerungen angesichts der Klimakrise zum Beispiel resilienter werden gegenüber den Zumutungen, um überleben zu können? Ein letzter Punkt, noch eine letzte Frage. Was tun? Ja, wenn epistemische Gewalt überall ist und diese Epistemizide, Genozide so massive Auswirkungen auf unsere Gegenwart haben, resignieren wir dann? Können wir überhaupt raus aus diesem sogenannten epistemischen Territorium der Moderne, wie Rolando Vascos es nennt? Nein, wir können nicht raus, aber wir müssen uns dessen bewusst werden, dass wir auf diesem Territorium der Moderne, das auch ein koloniales ist, verortet sind. Und ich mache nochmal das Argument, für ein weites Gewaltverständnis, nämlich Gewalt nicht nur als Ereignis zu verstehen, historische, aber auch gegenwärtige, sondern als Modus, als Prozess, als Ereignis und als Verhältnis. Und unter all diesen weiten Gewaltbegriffen, unter Berücksichtigung der kolonialen Dimension, auch von Wissen, den Begriff der epistemischen Gewalt ernster zu nehmen und auch nicht nur oberflächlich zu verwenden. Das heißt, 500 Jahre und die globale Dimension der Entwicklung von Kolonialismus und Kapitalismus anerkennen als relevant für die Gegenwart, konstitutiv für die Gegenwart. Den Eurozentrismus und den Androzentrismus, also die Verallgemeinerung eines europäischen und auch eines privilegierten männlichen Standpunkts, anerkennen und durchbrechen und sozusagen dem entgegenarbeiten und zeigen, dass nicht jeglicher Universalismus das Wohl für alle Menschen will, sondern dass darin auch Herrschaftsverhältnisse und Hierarchisierungen eingelassen sind. Anerkennen, ernst nehmen, dass Wissensproduktion und Herrschaftsordnung ko-konstitutiv war, auch mit der Entwicklung von politischen und sozialen Systemen oder vielleicht auf den kürzesten Nenner gebracht, das vertiefte Beforschen dieser Verschränkung von Wissens- und Gewaltmonopolen historisch und auch gegenwärtig. Das heißt, gegen epistemische und politische Ordnungen und Anordnungen Einspruch erheben, auch Ressourcen außerhalb des Kognitiven, des uns Vertrauten, anerkennen und von dort aus arbeiten. Michel Foucault spricht vom Aufstand der unterworfenen Wissensarten. Eine Herausforderung natürlich auch nicht nur Gewalt, sondern auch Gewaltfreiheit von den Widerständen ausdenken, so wie die hier diskutierten Theoretiker und Theoretikerinnen das getan haben. Und letztlich eine sogenannte Dekolonisierung von Wissenschaft im kapitalistischen Weltsystem anstreben. Und ich ende hier mit einem Zitat von Walter Mignolo, einem der zentralen Autoren. Wenn die Erkenntnis ein imperiales Instrument der Kolonisierung ist, dann ist die Dekolonialisierung der Erkenntnis eine der dringendsten Aufgaben. Das bedeutet jetzt nochmal zurück an die Wissenschaften gedacht. Wir können nicht einfach hergehen und sagen, ja, decolonize everything, jetzt dekolonisieren wir mal schnell die Politikwissenschaft, die Philosophie, die Soziologie und sonst was und dann ist alles gut im Bestehenden. Sondern im Anschluss an Manuela Boatka und Sergio Costa möchte ich argumentieren dafür, dass wir eigentlich in jeder Disziplin und auch in jedem anderen Wissenskontext, nicht nur wissenschaftlichen Disziplinen, den sogenannten Colonial Turn zurückverfolgen müssen und danach fragen müssen, in welchem historischen Zusammenhang ist unser Kontext, in dem wir uns bewegen, zu betrachten im Hinblick auf den Kolonialismus von 500 Jahren und von dort aus auch gegenwärtige Verstrickungen problematisieren und ansprechen. Das ist ein großes und langes Projekt und auch ein kontroverses und ich hoffe, ich konnte mit meinem Vortrag einen kleinen Beitrag dazu leisten, hier weiterzudenken. Vielen Dank.
Das war Claudia Brunner mit ihrem Vortrag von epistemischer Gewalt zum Epistemizid. Und wenn ihr noch tiefer ins Thema einsteigen wollt, Claudia Brunner hat ein Buch zum Thema geschrieben. Es heißt Epistemische Gewalt und ist im Transkript Verlag erschienen und ihr könnt es per Open Access frei im Netz lesen. Ich bin Nina Bust-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.